Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswit.
Es ist klar, dass ein Großteil des Wandels unserer Welt mit Digitalisierung zu tun hat. Die durchdringt nämlich so gut wie alle unsere Lebensbereiche, unseren Alltag und auch die Wissenschaften. Ein Beispiel ist die Hirnforschung. Die Geschichte der Hirnforschung reicht weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Schon vor 5000 Jahren führten im frühen Ägypten Ärzte systematische Schädelöffnungen durch und operierten am zentralen Nervensystem, wie man das Gehirn auch nennt. Man betrachtet das als Geburtsstunde der Gehirnkunde und der Neurochirurgie. Im Laufe der Jahrtausende verstand man dann immer besser, dass das Gehirn und nicht etwa das Herz oder andere Organe der Sitz all der kognitiven Fähigkeiten ist, von denen man heute sagt, dass sie den Menschen ausmachen. Hirnforschung, das bedeutete die längste Zeit Forschung mit Hilfe anatomischer Beobachtung und Sezierung, Forschung mit Hilfe des Studiums pathologischer Fälle, mit Hilfe der Erforschung von Reiz-Erlebnis-Zusammenhängen, mit optischen Hilfsmitteln und auch mit Hilfe von Elektrizität. Im 18. Jahrhundert gelang es dem Italiener Felice Fontana zum Beispiel, die Nervenzellfortsätze, auch Axone genannt, zu beschreiben. Und das gelang ihm mit Hilfe von frühen Mikroskopen. Um dieselbe Zeit herum verstand man auch, dass Nerven Elektrizität leiten. Luigi Galvani, wir kennen ihn vom galvanischen Element, bestätigte diese Vermutung 1791 mit Experimenten an Froschschenkeln. Und zur gleichen Zeit entstand die Theorie, dass verschiedene kognitive Fähigkeiten verschiedenen Hirnarealen zugeordnet werden können. Zwischen den Jahren 1800 und 1900 folgten dann schnell viele neue Erkenntnisse über das Gehirn. Man verstand die Hirnanatomie immer besser und den Aufbau des Organs im Großen und im Kleinen, sprich die Nervenzellen. Und das alles mittels Mikroskopie und Färbemethoden. Auch im 20. Jahrhundert hat man dann weiter mit Sezierung, Gewebeforschung, Färbung, Mikroskopie, der Erfassung von Hirnaktivität durch elektrische Messgeräte, zum Beispiel im Oszilloskop oder der EEG, gearbeitet. Und man forschte auch mittels Elektrostimulation und auch mit operativen Versuchen an Tieren. Das waren so die Werkzeuge, über die man bis zur zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts verfügte. Und dann kam der Computer. Und mit fortschreitender Rechnerleistung entstand dann ein ganz neues Forschungsfeld. Und das interessiert uns in der heutigen Folge, nämlich die Computational Neuroscience, zu Deutsch vielleicht übersetzbar mit computergestützte Hirnforschung. Und mit ihr sind völlig neue Möglichkeiten und Ansätze entstanden, das Gehirn zu erforschen. Und über diese Möglichkeiten wollen wir heute sprechen mit einem Experten auf diesem Gebiet, nämlich Professor Fred Hamka, bei dem ich heute an der TU Chemnitz zu Gast bin. Ein Mann sitzt mir jetzt gegenüber mit feinem Lächeln und blitzenden Augen. Vielen Dank, Herr Hamka, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, guten Tag, Hülswitz.
Herr Hamka, Sie sind kein Physiologe, Sie sind kein Mediziner und kein Biologe, Sie sind Informatiker. Wie sind Sie denn als Informatiker zur Hirnforschung gekommen?
Ich habe immer einen sehr interdisziplinären Werdegang gehabt. Nach meinem Elektrotechnikstudium habe ich in der Informatik promoviert, war dann auch noch an anderen Standorten, das war jetzt an der TU Ilmenau, dann war ich zwischendurch noch in Frankfurt und bin dann erstmal in die USA gegangen, am California Institute of Technology. Und da habe ich mich tiefer in dieses Feld Computational Neuroscience eingearbeitet. Computational Neuroscience braucht eigentlich den Input aus ganz verschiedenen Disziplinen. Man muss sich mit Computertechnik auskennen, man muss psychologische Inhalte verstehen, medizinisches Grundlagenwissen haben.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten hier vornehmlich an künstlicher Intelligenz. Erzählen Sie uns ein bisschen genauer, was erforschen Sie gerade hier in Chemnitz?
Ja, ich lege die künstliche Intelligenz insbesondere aus im Punkto natürliche Intelligenz. Das heißt, mein Beitrag zur künstlichen Intelligenz ist eher die Erforschung des Gehirns und daraus stückweise mehr und mehr über die Funktion des Gehirns zu verstehen und dieses dann auch zu übertragen in eine Form der künstlichen Intelligenz über, sagen wir mal, stark biologisch inspirierte oder brain-like Modelle der Intelligenz. Das mag dann eine Form von Mini-Gehirnen sein, natürlich nicht in aller Detailgetreue wie echte Gehirne, sondern immer mit einer gewissen Abstraktion.
Ich habe ja eingangs gesagt, Computational Neuroscience sei computergestützte Hirnforschung. Das ist natürlich sehr knapp beschrieben. Wie kann man das denn besser beschreiben? Was ist und was macht Computational Neuroscience?
Computational Neuroscience, wie der Begriff schon sagt, da stecken zwei Elemente drin, Computational und Neuroscience. Neuroscience ist deshalb, weil wir uns natürlich um die Prozesse des Gehirns kümmern. Was ist jetzt der Computational Anteil daran? Wir simulieren quasi Modelle auf einem Rechner oder anderer Hardware. Was sind jetzt diese Modelle? Das sind Modelle des Gehirns, wobei in der Regel keiner modelliert das ganze Gehirn, sondern das sind immer in der Regel kleine Bestandteile des Gehirns. Bestimmte Hirnareale, wie Sie das eingangs schon mal sagten, aber auch da nicht die ganzen Areale, sondern nur kleine abstrahierte Modelle davon oder andere bestimmte Bereiche des Gehirns, wie zum Beispiel der Hippocampus, wo man glaubt, der ist für Gedächtnis oder Navigation wichtig und so weiter. Diese Modelle sind natürlich immer etwas abstrakter. Wir modellieren schon Neuronen, einzelne Neuronen, aber auch diese Neuronen kann man sehr im Detail modellieren mit allen möglichen Raffinessen und zum Beispiel auch die Morphologie mit einbeziehen, sprich die Form des Neurons spielt durchaus auch eine Rolle. Dann weiß man auch, Neuron ist nicht Neuron, es gibt ganz verschiedene Neuronentypen im Gehirn. Auch die muss man nicht alle im Detail modellieren. Wir modellieren die Verknüpfungen zwischen den Neuronen und dann hat man ein großes dynamisches System, welches man anhand von Differentialgleichungen beschreiben kann. Das sind Gleichungen, die die zeitliche Änderung von Prozessen im Gehirn beschreiben. Nehmen wir einmal die zeitliche Änderung des Membranpotentials in einem Neuron. Und diese lassen sich auf einem Rechner simulieren. Und dieser Rechner gibt dann von allen möglichen Variablen, die wir simulieren, dann Daten heraus. Und diese Daten kann man wiederum mit echten Daten, sprich Daten aus Experimenten, vergleichen.
Also worin dann der Unterschied zu klassischer Hirnforschung besteht, ist eigentlich damit hinlänglich erklärt. Das ist jetzt eigentlich Mathematik, das ist Ingenieurskunst geworden, das ist IT geworden und ergänzt die klassische Hirnforschung. Hat das denn der Hirnforschung insgesamt auch einen Sprung gebracht? Kommt man damit sehr viel schneller zu neuen, anderen Ergebnissen als vorher?
Das ist eine interessante Frage. Die Hirnforschung wird im Moment noch dominiert durch die Experimente. Das Verstehen wird allerdings eher über Modelle erfolgen. Und die Vorteile der Computational Neuroscience sind zum Beispiel darin begründet, dass sie komplexe Wechselwirkungen erfassen können, die man in Gedanken kaum noch durchdenken kann. Alle Annahmen in diesen Modellen sind explizit, weil man diese Modelle mithilfe von mathematischen Gleichungen definiert. Man kann Vorhersagen mit diesen Modellen machen und man kann auch diese Vorhersagen testen oder auch diese Modelle verwenden, um neue Experimente quasi zu designen. Das heißt, auch Physiologen können sich durch diese Modelle inspirieren lassen und neue Experimente ausdenken, die dann wiederum einen gewissen Erkenntnisfortschritt haben. Das heißt, ein Modell kann natürlich nichts beweisen, sondern ein Modell ist immer eine gewisse Abstraktion nur, aber ein Modell kann quasi als Werkzeug verwendet werden, Hypothesen aufzustellen, die man dann wiederum mit Experimenten belegen könnte.
Dann haben Sie gesagt, es werden immer nur kleine Teile des Gehirns in Modellen simuliert. Es gibt aber ein Projekt, das Human Brain Project. Vielleicht war es auch das Vorläuferprojekt, das Blue Brain Project, das als Ziel erklärte, das ganze Gehirn nachbauen zu wollen. Ist das noch ein ernsthaftes Ziel? Will man das wirklich machen und was würde es bedeuten, wenn man das könnte?
Ja, es gibt sowohl in den USA als auch in Europa große Projekte, die darauf abzielen, durch eine Verknüpfung von Computational Neuroscience und experimenteller Forschung und weitere Methodenentwicklung das Gehirn tiefer zu verstehen. Und man kann vielleicht das Fernziel ausmalen, dass man irgendwann das Gehirn nachbaut. Das Dilemma ist allerdings, dass sich das Gehirn nicht nur primär durch seine feste Verschaltung auszeichnet, sondern eher durch neuronale Plastizität, was wir auch gemeinsam als Lernen bezeichnen.
Das heißt, es verändert sich auch ständig noch, auch im Alter.
Genau, die Adaptivität ist quasi entscheidend für den Erfolg des Gehirns gegenüber eines festen Programms. Und deshalb ist es fragwürdig, was ein exakter Nachbau, auch wenn man es vielleicht machen könnte, am Ende bringen könnte, weil das Gehirn könnte ja nur die aktuelle Aufgabe lösen, zu der es gerade befähigt ist durch frühere Lernprozesse.
Also nehmen wir mal an, man könnte ein Gehirn komplett simulieren. Man könnte auch die Adaptivität mit einbauen. Dann hätte man das Gehirn erstens verstanden und zweitens ein Gehirn geschaffen. auf dem Rechner.
Ja, aber dafür kennen wir im Moment noch nicht genug Details, wie das Gehirn funktioniert. Und im Moment sehe ich das noch nicht innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre als möglich an.
Woran hängt das, an den Modellen oder an der Rechnerleistung, die zur Verfügung steht?
Auch an dem Wissen. Das heißt, wir haben zwar schon sehr gute Modelle einzelner Neuronen. Jetzt könnte man denken, na gut, dann verschalten wir die einfach miteinander. Aber das ist es noch nicht. Es gibt auch sehr viele Wechselwirkungen über globale Systeme im Gehirn, sogenannte Neuromodulatoren, Dopamin, Serotonin und ähnliche, die vielleicht auch das Besondere von Lebewesen überhaupt erst ausmachen. Vielleicht gelingt es quasi, indem wir kognitive Prozesse im Gehirn besser verstehen, hier auch gegebenenfalls noch intelligentere Algorithmen oder Mechanismen entwickeln können, ja, die wir dann hoffentlich natürlich für sinnvolle Dinge einsetzen in der Gesellschaft.
Ich habe auch unter dem Stichwort Neurorobotics gelesen, dass genau diese beiden Dinge eine Rolle spielen, neuronale Systeme, die vom Gehirn inspirierte Algorithmen enthalten, dann Computermodelle von biologischen neuronalen Netzwerken und dann eben auch noch echte biologische neuronale Netze, die man in Maschinen integrieren könnte. Das klingt ja für den Laien sehr futuristisch.
Das klingt futuristisch. Es gibt natürlich Brain-Machine-Interfaces. Das heißt, man kann prinzipiell heute schon biologische Neuronen an Maschinen ankoppeln. Auch das in der Regel nutzt man zum Nutzen des Menschen. Zum Beispiel Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, die könnten dann gegebenenfalls einen Roboter steuern, um quasi noch halbwegs selbstständig leben zu können. Das wäre natürlich ethisch irgendwo schwierig, dass man sagt, man macht ein biologisches Gehirn und koppelt das an eine Maschine an. Es wäre nicht undenkbar technisch, es wäre ethisch, aber ein bisschen schwierig.
Mit Sicherheit, da stellen sich gleich ein paar Nackenhaare auf und es läuft ein bisschen kalt den Rücken runter. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und rekapitulieren die grundlegenden Unterschiede zwischen den Funktionsweisen von Gehirn und Computern. Die funktionieren ja grundlegend verschieden, haben Sie auch schon angedeutet. Schauen wir uns das doch nochmal genau an.
Ja, ein Computer leistet uns große Dienste, funktioniert aber grundsätzlich anders als das Gehirn. Der Computer ist digital, das Gehirn ist eher analog, obwohl man natürlich sagen könnte, dass die einzelnen Aktionspotenziale, sogenannte Spikes von Neuronen, auch einen binären Charakter haben. Allerdings erzeugt ein Aktionspotenzial wiederum sehr wenig im Gehirn. Es braucht immer eine große Anzahl von Aktionspotenzialen, die dann wiederum für eine Weiterleitung von Informationen sorgen. Und da kommt wieder eher das Analoge ins Spiel. Im Computer ist der Speicher wie die Festplatte eher lokal. Im Gehirn ist der Speicher verteilt. Das Wissen liegt quasi in den Verbindungen zwischen den ganzen Neuronen. Und daher ist es auch unheimlich schwer abrufbar, weil es ganz verteilt in diesem Netz quasi abgespeichert liegt. Computer haben eine klare Trennung zwischen Daten und den Operationen auf Daten, was das Gehirn wiederum nicht hat. Da sind Daten und die Operationen darauf vermischt. Und Computer können Inhalte leicht kopieren. Im Gehirn geht das so auch nicht. Man kann nicht einfach den Inhalt einer Aktivität des Gehirns irgendwo anders hinpflanzen. Deshalb versucht man inzwischen auch hier und da auch Spezialhardware zu bauen. Denn was wir im Moment machen, wir simulieren unsere Gleichungen auf herkömmlichen Digitalcomputern. Das ist nicht immer sehr effizient und man versucht jetzt auch quasi Spezialhardware zu entwickeln, mit deren Hilfe man diese Modelle viel direkter auf Hardware auch simulieren kann.
Und man spricht ja heutzutage viel von intelligenten Systemen, in Anführungszeichen. Es gibt aber immer wieder Leute, die sagen, was diese Systeme machen, das ist im Grunde alles nur Statistik, beziehungsweise die durchforsten eben riesige Datensätze in unfassbarer Geschwindigkeit. Zum Beispiel, wenn der Supercomputer Watson in Jeopardy gewinnt. Worin besteht denn diese Intelligenz heutiger sogenannter intelligenter Systeme eigentlich?
Es ist richtig natürlich, komplexe Berechnungen wie die Wettervorhersage können Computer deutlich leichter als das Gehirn. Auch die Bilderkennung, worin das Gehirn bis vor kurzem noch sehr viel besser war als Computer, wird inzwischen auch beherrscht. Das ist ja die aktuelle KI-Welle. Eventuell können wir auch bald autonomes Fahren oder auch Roboter, die mit uns in der Umwelt gemeinsam agieren, entwickeln. Hier haben wir zum Beispiel auch an der TU Chemnitz einen Sonderforschungsbereich, denn sich Hybrid Societies, wo es darum geht, das Miteinander zwischen Maschinen und Menschen zu untersuchen. Allerdings ist sowas wie Gefühle, Bewusstsein und Antrieb oder Überlebenswille noch überhaupt nicht verstanden. Die klassische KI haben wir ja schon mal erwähnt, die kann in der Tat schnell suchen, schnellen Zugriff und eine geschickte Verknüpfung von Daten realisieren und anhand von logischen Schließen oder ähnlichen Verfahren, anhand von Regeln hier Schlussfolgerungen ziehen, die man dann quasi als Antwort dieses Systems verwendet. Dann gab es jetzt die neuronalen Netze, die den Vorteil hatten, dass man dieses Wissen nicht erst der Maschine erklären muss, anhand von Regeln oder von Datenbanken, sondern dass diese neuronalen Netze anhand von Beispielen lernen.
Das ist Machine Learning.
Das ist Machine Learning und das hat allerdings immer noch den Charakter, dass diese Beispiele vom Menschen ausgewählt werden, dass diese Beispiele häufig auch gelabelt werden müssen. Sprich, es gibt eine Eingabe und eine sogenannte Sollausgabe und diese Sollausgabe kann zum Beispiel sein in der Objekterkennung ein bestimmtes Tier oder ähnliches. Das weiß diese Maschine erst nicht, sondern der Mensch sagt, das ist ein Bild von einer Katze, das ist ein Bild von einem Hund. Und dann, wenn diese Maschine genug Beispiele sieht mit diesem Label, kann es das irgendwann selbstständig auseinanderhalten. Da hat der Mensch allerdings noch das Trainingsmaterial bereitgestellt. Aber das ändert sich jetzt auch. Maschinen können inzwischen auch aus eigener Erfahrung lernen, dass sie bestimmte Aktionen durchführen und dann anhand des Feedbacks dieser Aktionen dann Schlussfolgerungen ziehen. Das nennt sich auch selbstverstärkendes oder Reinforcement-Lernen. Auch da gibt es schon Erfolge, zum Beispiel der Erfolg beim Sieg von Computern über den Menschen im Go-Spiel basierte zum Teil auch auf dieser Technologie, dass quasi diese Maschine gegen sich selbst, ne, Maschine gegen Maschine im Go gespielt hat und so Erfahrung gesammelt hat und Regeln gelernt haben, Wissen akquisiert haben, die vom Menschen überhaupt nicht vorgegeben wurden.
Könnte man sich da auch vorstellen, dass der Computer dann ein solches System etwas versteht, was der Mensch gar nicht verstanden hat?
Genau, das ist die Idee dabei. Die Computer können eigene Schlussfolgerungen ziehen.
Von denen wir dann wiederum lernen können.
Richtig.
Und wenn er Schlussfolgerungen zieht, die wir nicht mehr nachvollziehen können?
Dann hofft man immer noch darauf, dass er uns das irgendwann erklären kann.
Das heißt, er müsste die Motivation auch haben, es uns zu erklären.
Ja, oder man baut ihm das ein.
Aha. Hybrid Societies, das klingt ja spannend. Da wird daran geforscht, wie in der Zukunft Menschen und Roboter zusammenleben werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das hat ja ganz viele Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und hier machen wir nicht nur die technologische Entwicklung an der TU Chemnitz, sondern gucken uns auch an, was für Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat. Arbeiten alle Fachgebiete der TU Chemnitz hier mit in diesem Sonderforschungsbereich, der auch von der DFG finanziell gefördert wird.
Glauben Sie, dass wir irgendwann davon überrascht sein werden, wie sehr wir schon mit solchen Systemen zusammenleben? Oder integrieren wir das immer sofort, wenn es passiert? Ich habe meinen Neffen, als er klein war, gefragt, ob er Angst vor Robotern hat. Hat er gesagt, nein, das ist einfach eine Maschine mit einem Computer drin. Und Computer ist was ganz Natürliches. Davor muss man sich nicht fürchten. Wachsen wir so hinein, dass wir eigentlich die ganze Zeit gar nicht merken, wie groß die Veränderungen sind?
Ich denke auch, die Veränderungen sind klein und wir integrieren das ganz schnell in unser Alltagswissen. Erst wenn wir zurückblicken, dann stellen wir fest, oh, da hat sich ja was radikal verändert. Aber so über die einzelnen Monate und Jahre sind das immer nur kleine Schritte, die wir dann wiederum aufnehmen in unser Leben und gar nicht verwundert sind. Aber wir haben eben erkannt hier an der TU Chemnitz, dass dieser Prozess stattfinden wird, dass es in die Richtung geht von Hybrid Societies. Das wird weiter zunehmen. Irgendwann gibt es vielleicht den Paketroboter oder wir haben tatsächlich auch eine Haushaltshilfe, die etwas mehr kann als nur Staubsaugen. Und so wird es stückweise immer weiter zunehmen.
Wir merken schon, wir sprechen eigentlich über Hirnforschung und sind aber jetzt bei der Robotik angekommen, wie nah all diese Disziplinen dann auch zusammenwachsen durch die Digitalisierung. Ein Thema, das die Hirnforschung schon immer umtreibt, ist ja auch die große Frage danach, wie im Gehirn, nochmal ein Themensprung jetzt, Bewusstsein entsteht. Ist man da eine Antwort inzwischen eigentlich näher gekommen?
Bewusstsein ist noch der goldene Gral und Es gab sehr viel Euphorie vor 10 bis 15 Jahren, dass man jetzt vielleicht dem Bewusstsein näher kommen könnte. Es gab sehr geschickte Experimente, die darauf abzielten, was ist das neuronale Korrelat vom Bewusstsein. Man hat sich also vorgestellt, es muss bestimmte Neuronen geben, die genau dann feuern, wenn bewusste Inhalte auftreten. So spannend diese Experimente auch waren zu jener Zeit, war es am Ende immer schwierig, genau die Trennung zu realisieren zwischen dem Bewusstseinsinhalt. Und ich denke, da fehlt noch ein Durchbruch, um wirklich sagen zu können, was für Neuronen müssen aktiv sein, damit ich einen Bewusstseinszustand habe.
Haben Sie da selber eine Theorie? Was bringt das einem Lebewesen, dass es ein Bewusstsein von sich selber haben kann?
Wir haben ein aktuelles Projekt, das wird auch von der DFG gefördert, das heißt The Active Self. Da geht es darum, zu verstehen, dass man Agent ist. Und man spricht dann von Agency, das heißt, dass ein Mensch bestimmte Dinge, die in der Welt vor sich gehen, selbst verursacht hat. Also so ein quasi Zusammenhang lernt von Ursache und Wirkung. Ebenso haben wir ein sehr gutes Körperbewusstsein, dass er sich anfühlt, dass er ständig präsent ist. Manchmal ist er auch nicht präsent, aber dann kommt er ganz schnell wieder, wenn wir die Aufmerksamkeit auf quasi Teile des Körpers legen. Und auch das haben wir eigentlich in der Computational Neuroscience noch gar nicht richtig verstanden. Sonst könnten wir zum Beispiel auch Roboter mit so etwas ausstatten, mit einer Körperrepräsentation. Und die würden dann vielleicht deutlich umsichtiger agieren als aktuelle Roboter, die einfach nur zu bestimmten Zielen gesteuert werden, aber gar keine Art von Körperbild haben. Agency ist vielleicht auch eng verknüpft mit einem Ich-Bewusstsein, weil ich eine Trennung realisieren muss zwischen dem, was ich verursache und was von anderen in der Welt verursacht wird. Ob das jetzt evolutionär vielleicht für höhere Lebewesen besonders wichtig sein könnte, die in Gruppen leben, mag so sein, aber da kenne ich keine aktuelle Forschung, die das auch belegt.
Wie entsteht Bewusstsein eigentlich? Man kann ja die ganzen einzelnen Teile des Gehirns beobachten. Man kann auch, glaube ich, relativ genau sagen, was sie machen. Aber an welcher Stelle dieser Funken entsteht, das ist relativ ungeklärt, oder?
Was einen bewussten Zustand ausmacht, scheint der Prozess zu sein, dass sich Informationen aus ganz verschiedenen sensorischen Systemen oder aus ganz verschiedenen emotionalen Bausteinen zusammenbinde in einen Inhaltsblock, auf den ich dann zugreifen kann und auf den ich dann auch weitere Operationen durchführen kann.
Wenn man jetzt ein Computermodell bauen würde von einem Gehirn, das dann plötzlich zu einem Bewusstsein käme und man das auch nachvollziehen könnte und sagen würde, das muss etwas Ähnliches sein wie unser Bewusstsein, dann hätte man durch den Nachbau eine Möglichkeit zu verstehen, wie es dazu kommt.
Das wäre theoretisch denkbar. Die Frage wäre erstens, kann Ihnen die Maschine, selbst wenn sie Ihnen sagt, sie hätte Bewusstsein, hat sie das wirklich oder täuscht sie das nur vor? Das wüsste man zunächst erstmal nicht. Und dann ist auch immer noch die Frage, welche Form von Bewusstsein ist das? Ist das jetzt einfach so eine Art Zombie-Bewusstsein, dass sie gewisse Inhalte repräsentieren kann? Hat diese Maschine wirklich ein Ich? Hat diese Maschine auch sowas wie eine Art von Überlebenswillen? Und das sind eben Prozesse, die noch überhaupt nicht verstanden sind. Insofern ist immer die Frage, was ist das genau, was man da Bewusstsein nennen möchte? Ist das identisch mit unserem Bewusstsein? Auch heute spricht man ja Maschinen schon Staatsbürgerschaften zu und Ähnliches. Und da muss man sich natürlich fragen, ob wir vielleicht manchmal in unserer Interpretation nicht zu weit gehen.
Letzte Frage, die mich als Schreibenden schon immer umtreibt. Wir verfügen ja über eine uralte Technologie, mit deren Hilfe wir Gedanken aus einem Gehirn ins andere übertragen, nämlich die Sprache. Und im Prinzip versuchen wir, oder ich zumindest, wenn ich schreibe, damit im empfangenden Gehirn einen möglichst ähnlichen Erregungszustand zu erzeugen wie in meinem. Das wäre dann das Gefühl, verstanden worden zu sein. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Können Sie sich denn vorstellen, dass man mit Hilfe von Computerapplikationen im oder am Gehirn Gedankenbilder oder Emotionen als Stimulationen übertragen kann, damit man in der Psychotherapie vielleicht mal wirklich sieht, wie es dem Patienten geht oder der Partner endlich mal wirklich versteht, was ich meine, indem ich das einfach mal rüberspiele?
Das ist ein interessanter Gedanke. Es gibt ja diese Sender-Empfänger-Modelle, allerdings haben die Tücke, dass dazu immer eine gewisse Interpretation auf der Empfängerseite gehört und daher auch häufig die Missverständnisse. Es wird natürlich ebenso auch bei diesen Übertragungen sein. Ich hatte ja schon von Brain-Machine-Interfaces gesprochen. Man könnte natürlich auch ein Brain-Brain-Interface realisieren. Es wird aber kaum gelingen, dass ich jetzt meine neuronale Aktivität in direkte neuronale Aktivität meines Gegenübers realisiere, die dann eine eindeutige Bedeutung hat. Wir hatten ja schon gesagt, zur Bedeutung gehört Lernen. Und auch da müssten wir vermutlich erst wiederum diesen Code, der dann versendet wird, erst interpretieren lernen. Und dann könnte es gelingen, auch sowas wie Gedanken zu übertragen. Aber dazu gehört immer erst das Lernen der Interpretation der gesendeten Signale.
Es könnte passieren, dass beim anderen Gedanken entstehen, die er auch wahrnehmen kann, die aber völlig chaotisch sind zum Beispiel. Und er muss das erst ordnen.
Was wir lediglich machen können, ist quasi Neurone aktivieren. Aber wie diese aktivierten Neurone genau vom Gehirn interpretiert werden, hat wahrscheinlich was mit der Entwicklung über die ganzen Lebensjahre zu tun und ist nicht vorgegeben.
Ich stelle mir gerade vor, ich denke, ich würde jetzt gerne reiten gehen und bei dem anderen käme vielleicht vor Ponyhof, Helm, runtergefallen, out oder etwas in der Art.
Kann sein, dass damit ganz andere Erinnerungen realisiert werden, verknüpft werden, ja. Das ist ja der Unterschied zwischen Computer und Gehirn, weil das sagte ich ja schon, dass Daten und die Prozesse auf den Daten nicht getrennt vorliegen im Gehirn.
Herr Hamka, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht Sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülswit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.